So, ich habe zu Anfang mal eine Frage an alle Bibelkenner unter uns. Wir sind ja durch die ganze Frage in letzter Zeit, sind wir ja, denke ich, gestellt durch unser Quiz, das wir gemacht haben. Welcher Psalm ist denn der längste in der Bibel? Psalm 119. Das wäre jetzt schon wieder die richtige Antwort gewesen. Richtig, Psalm 119. Und wisst ihr auch, um was es im Psalm 119 geht? Was ist denn das Thema vom Psalm 119? Jawohl, nein, es ist hundertprozentig richtig. Es geht um Gottes Wort. Genauer gesagt, es ist ein Lobgesang auf das Wort Gottes. Aber nicht nur ein Lobgesang auf das Wort Gottes als Ganzes, sondern zugleich auch auf die Gebote, auf die Ordnungen und Rechtsbestimmungen Gottes. Dazu mal einige Kostproben aus Psalm 119. Hört mal genau zu. Psalm 119, Vers 47 bis 48. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Und über deine Ordnungen will ich nachdenken. Vers 113. Die Gemeinen hasse ich, aber ich liebe dein Gesetz. Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Vers 163. Lüge hasse und verabscheue ich, dein Gesetz liebe ich. Und noch Vers 167. Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Wie gesagt, es sind nur wenige Auszüge aus dem Psalm 119. Aber sie zeigen uns, wie sehr dieser Psalmist, der Schreiber vom Psalm 119, Gottes Gesetz und Gebote lieb hatte. Und aus Liebe zu ihm, seht ihr, sollten wir die Gebote erfüllen. So schrieb einmal David Jones, alle Gebote sollten aus Liebe zu ihm, zu Gott erfüllt werden. Auch der Dienst am Nächsten und der Gottesdienst. Und es passt ja auch gut zu dem, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Aber jetzt frage ich uns, lieben wir sie auch? Denkt ihr positiv über Gottes Gebote und Ordnungen? Sind sie auch eure Lust? Könntet ihr auch so im Psalm 119 schreiben? Doch warum sollten wir eigentlich den Geboten Gottes positiv gegenüberstehen? Warum sollten wir sie lieben und gern haben? Nun, darauf möchte ich zu Anfang einige wichtige Antworten geben. Zum einen, weil sie uns den Willen Gottes offenbaren. Diese Gebote zeigen uns ja, was Gott will, beziehungsweise was er nicht will. Das heißt, diese Gebote sind eigentlich eine Selbstoffenbarung Gottes. Sie offenbaren bzw. zeigen uns seinen Willen. Was er liebt bzw. was Gott nicht liebt. Und deshalb sollten wir bei seinen Geboten immer genau hinschauen. Denn dadurch lernen wir seine Person kennen. Wir wissen, was er gern hat und was er nicht gern hat. Seht ihr, und das wird sich auch nie ändern. Sprich, sein moralischer Maßstab, der wird sich nie verschieben. Weil Gott unveränderlich ist. Er ist gestern, heute und morgen derselbe. Und deshalb wird Gott Sünde auch nie anders bewerten als vor 2000 Jahren. Aus weiß wird bei ihm nie schwarz und aus schwarz nie weiß. Wie das ja in unserer heutigen Zeit ja der Fall ist, in unserer Gesellschaft, wo sich ja alles verschiebt. Das, was vor einigen Jahren noch pervers war, ist heute normal. Im Gegenteil, das sind fast die, wo so leben wie die normale früher, sind heute unnormal. Oder denkt an die ganze Schöpfungsordnung, Mann und Frau, Gott schuf sie als Mann und Frau. Ich weiß nicht, ob es inzwischen über 70 Geschlechter gibt. Ich weiß es jetzt nicht genau, was der neueste Stand ist. Das ist Irrsinn. Bei Gott wird sowas nie geben. Gottes Maßstab steht. Ein für alle Mal. Ein zweiter Punkt, warum wir seinen Geboten absolut positiv gegenüberstehen sollten, ist, weil sein Gesetz, seine Gebote, Gebote zum Leben sind. Sprich, die Gebote fördern das dem Leben Förderliche. Hier wird eigentlich der Raum abgesteckt, in welchem das menschliche Leben gelingt, gedeiht. Und alles, was jenseits dieser Grenze geschieht, wird Leben zerstören. Und deshalb wird jeder, der sein Leben liebt, deswegen auch gerne die Gebote Gottes beachten, weil es Gebote zum Leben sind. Und da, wo wir als Gesellschaft oder persönlich dagegen verstoßen, wird es immer zu unserem Nachteil sein. Aber, und das ist eben ganz wichtig, das Gesetz verspricht erfülltes und sicheres Leben auf Erden, aber nirgends jedoch ewiges Leben und Heil. Sprich, durch das Halten der Gebote bzw. des Gesetzes konnte man sich noch nie den Himmel verdienen. Dazu wurden das Gesetz bzw. die Gebote auch gar nie gegeben. Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und seht ihr dieses Wort, es ist keine Erfindung, keine neutestamentliche Erfindung, dass es jetzt im Neuen Testament so der Fall ist. Und im Alten Testament kann man durch Leistung gerettet werden. Nein, das war schon im Alten Testament Gottes Botschaft. Denn dass der Gerechte aus Glauben leben wird, das ist ja ein Zitat aus dem alttestamentlichen Buch Habakuk, das Paulus in Römer 1, Vers 17 zitiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist also nichts Neutestamentliches. Und Abraham ist ja dafür das beste Beispiel. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht, weil er so gut war, weil er so gute Leistung gebracht hat, sondern weil er ihm geglaubt hat. Und als drittes möchte ich noch nennen, die Gebote Gottes zeigen bzw. machen eigentlich deutlich, was Liebe in der Praxis bedeutet. Die Gebote sind Ausführungsbestimmungen der Liebe. Denn wenn ich Gott liebe, dann werde ich zum Beispiel nur ihn verehren. Dann werde ich zum Beispiel seinen Namen nicht missbrauchen, wenn ich ihn liebe. Und wer den Nächsten liebt, der wird ihn eben nicht töten, der wird ihn nicht bestehlen, der wird nicht in seine Ehe einbrechen und der wird ihn auch nicht belügen, wenn er ihn lieb hat. All das werde ich lassen, wenn ich den anderen liebe. Und seht ihr, deswegen können die Gebote Gottes nie mit der Liebe in Konflikt geraten, sondern sie zeigen uns, was Liebe konkret heißt. Ja, das Gesetz, die Gebote definieren, was Liebe bedeutet. Und wer wirklich liebt, wird das Gesetz automatisch erfüllen. So schreibt es ja auch Paulus in Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Liebe bedeutet also, die Gebote Gottes zu halten. Und halte ich sie nicht, dann bin ich lieblos. Wenn ich sie nicht halte, bin ich lieblos. Ist ja klar, wenn ich der andere töte, das ist ja nicht gerade Liebe, oder? Oder wenn ich ihn bestehle, wenn ich ihn betrüge, Ehe breche, ist ja keine Liebe. Und damit kommen wir jetzt aber zum achten Gebot. Das war jetzt alles Einleitung. Heute ein bisschen längere. Du sollst nicht stehlen. Darf ich mal fragen, hast du schon mal gestohlen? Gibt es unter uns jemanden, der noch nie gestohlen hat? Nun, Martin Luther hat dazu mal Folgendes geschrieben oder angemerkt zu diesem Gebot. Das, also das Stehlen, ist ein sehr weit verbreitetes, gewöhnliches Laster, das aber so wenig beachtet und ins Auge gefasst wird, dass es über alles Maß hinausgeht. Es ist so, müsste man sie alle an den Galgen hängen, die Diebe sind, ohne dass sie doch so heißen wollen, so würde die Welt bald unbewohnt werden und es sowohl an Henkern als an Galgen fehlen. Nun, das ist typisch Martin Luther, er hat es ja immer sehr drastisch auf den Punkt gebracht. Aber ich denke, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Stehlen oder Diebstahl ist ja ein sehr weit verbreitetes Übel. Und deshalb denke ich, ist es auch mal wichtig, dass wir uns mal mit diesem Gebot beschäftigen und uns erstmal die Frage stellen, worum geht es eigentlich in diesem Gebot? Mit welcher Absicht hat Gott dieses Gebot gegeben? Nun, Gott verteidigt eigentlich mit diesem Gebot den Wert des Eigentums, beziehungsweise den Privatbesitz des Einzelnen. Ja, die Bibel geht davon aus, dass klar erkennbar ist, was wem gehört und dass jeder Mensch sich seinen Besitz erwirtschaften muss. Und das verbietet grundsätzlich mal jeden Versuch, dieses Eigentum des anderen mit Unrecht an sich zu bringen. Wer das tut, begeht Diebstahl. Wenn ich also vom anderen was an mich reißen will. Diebstahl ist jegliche Aneignung fremden Besitzes, fremden Eigentums. Das kann materielles Eigentum sein oder auch ideelles Eigentum. Aber stellt ihr, das geschieht ja ständig. Und zwar auf verschiedenste Art und Weise. Wobei ich hier gleich zu Anfang eines betonen möchte. Dieses Verbot des Eigentums eines anderen anzutasten gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern genauso auch für den Staat. Und deshalb hat zum Beispiel die Bibel auch sehr viel zum Thema Wirtschaft zu sagen. Vielleicht überrascht es jetzt den einen oder anderen, aber Gottes Gebote gelten eben nie nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. Und deshalb darf es uns auch nicht verwundern, wenn die Bibel sehr viel über soziale Gerechtigkeit schreibt. So gibt Gott ja zum Beispiel das Gebot, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Diese Anweisung kann nicht nur als rein private Anweisung verstanden werden. Nein, es macht jede Arbeit wertvoll und verpflichtet zu gerechter Bezahlung. Das gilt im Neuen Testament gleichermaßen als Verpflichtung der Kirche gegenüber den vollzeitlichen Ältesten, sprich den Pastoren, wie grundsätzlich für alle Unternehmer gegenüber ihren Arbeitern. So heißt es zum Beispiel auch in Jakobus 5, Vers 4, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Hier seht ihr, Lohn nicht oder nicht vollständig auszubezahlen, ist schlimmer Diebstahl. Und besonders deutlich wird es ja in 3. Mose 19, Vers 13, du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Ich beraube also auch den anderen, wo ich ihm seinen gerechten Lohn vorenthalte. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Arten von Diebstahl. Und damit möchte ich jetzt mal ganz konkret auf uns persönlich zu sprechen kommen. Denn wir müssen uns einmal fragen, wo übertreten wir denn dieses Gebot? Oder haben es vielleicht schon übertreten? Du sollst nicht stehlen. Nun, dieses Gebot übertreten wir eben nicht nur dort, wo wir dem anderen 5 Euro aus dem Geldbeutel klauen oder beim Pennymarkt ein Päckle Gummibärle mitlaufen lassen. Das gehört natürlich auch zu diesem Gebot. Gar keine Frage, aber es umfasst noch viel mehr als das. So gehört zu diesem Gebot zum Beispiel auch der Betrug. wo ich den anderen auf arglistige, raffinierte Weise einfach übers Ohr haue. Sprich ihn über Vorteile. Was natürlich auf die vielfältigsten Weisen geschehen kann. Indem ich zum Beispiel meinen Schmuck für teures Geld verkaufe, obwohl ich genau weiß, dass er nicht echt ist. Oder nur ein billiges Imitat. Das ist Betrug. Hier wird unter Vortäuschung falscher Tatsachen das Vermögen eines anderen geschädigt. Ich zahle vielleicht 2000 Euro und das Ding ist nur 100 Euro wert oder noch weniger. Und es geschieht ja täglich, dass anderen was verkauft wird, das letztlich seinem Preis nicht wert ist. Indem zum Beispiel ein Mangel arglistig verschwiegen wird, um dadurch einen deutlich höheren Preis zu erzielen. Es gibt sogar bei Immobilien. Da ist vielleicht der Hausschwamm im Haus oder der große Schimmel. Und es wird halt überpinselt. Und einem anderen für teures Geld verkauft. Und nachher merkt der Mensch, ist aber eine Schimmelbude hier. Was für ein Vermögensschaden, der da entsteht. Wie viele sind da schon betrogen worden bei solchen Aktionen? Betrügen tue ich aber auch dann, wenn ich eben zum Beispiel meinen Lohnsteuerjahresausgleich nicht richtig abrechne, beziehungsweise falsche Angaben mache. Das ist Betrug. Damit betrüge ich den Staat. Seht ihr, Schätzungen zufolge verliert Deutschland jährlich rund 100 Milliarden Euro an Steuereinnahmen durch Steuerhinterziehung. 100 Milliarden Euro. Natürlich kann man sagen, ist das auch eine Folge der hohen Abgabenlast. Keine Frage. Was uns aber noch lange nicht das Recht gibt, und das möchte ich betonen, Steuern zu hinterziehen. Nach dem Motto, ich nehme es halt, weil das ja, ich muss sowieso so viel zahlen. Die kriege ich sowieso schon genug. Nein, ein Christ hat auch dann korrekt seine Steuern vollständig und korrekt abzurechnen, wenn der Steuersatz hoch und unserer Meinung nach zu hoch ist. Denn wie hat Jesus gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und genau in die gleiche Kerbe steckt ja auch Paulus in Römer 13, Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und das ist auch die Frage an uns, wie genau nehmen es wir mit unseren Steuern? Gott möchte, dass wir hier korrekt sind. Des Weiteren stelle ich aber auch dort, wo ich als Arbeitnehmer nicht treu meine Arbeit verrichte. Was meine ich damit? Nun, dass ich zum einen bei meiner Arbeit nachlässig bin, indem ich faulenze und herumstehe, mich also was für was bezahlen lasse, was ich gar nicht getan habe. Aber nicht nur das. Dazu gehört ebenso, dass ich auf fremdes Eigentum nicht gebührend Acht gebe oder einen Schaden geschehen lasse, obwohl ich ihn hätte verhindern können. Oder dass ich sonst durch meine Nachlässigkeit bzw. Faulheit das Gut des anderen schädige. Seht ihr, es braucht nicht äußerlicher grober Diebstahl zu sein. Man kann dem Nächsten auch Geld und Gut stehlen, indem man es nicht bewahrt, es schädigt und verringert. Wenn mir was anvertraut ist, dass ich nicht richtig darauf aufpasse. Ich komme da gleich nochmal zurück. Hermann Bezel, das war ja ein lutherischer Theologe, er meinte dazu einmal treffend, du kannst immer ehrlich dastehen und doch deiner Herrschaft viel nehmen, indem du verwahrlosest, Schaden geschehen lassest, indem du auf fremdes Besitztum nicht gebührend Acht gibst. Wie viel Veruntreuung geschieht da, wo man mit dem anderen Gut nicht sorgsam umgeht, die übrigen Brocken nicht sammelt und wegwerfend mit dem Anbefohlenen verfährt. Das alles ist Diebstahl. Ein anderer wird geschädigt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie treu gehen wir mit dem Eigentum anderer um? An der Arbeitsstelle, in der Gemeinde oder auch mit meiner Mietwohnung? Wie viel Schaden wird hier oft angerichtet? Denkt hier nur mal an die Mietnomaden. Das sind ja Leute, die ein Haus oder eine Wohnung mieten und von vornherein eigentlich gar nicht die Absicht haben, Miete zu entrichten. Und später, oft erst nach Räumungsklage, Hals über Kopf weiterziehen, ohne die Mietschulden zu begleichen und oft noch die Wohnung vermüllt und demoliert zurücklassen. Wodurch massive Vermögensschäden entstehen. All das sind Punkte, die dieses Gebot mit einschließt. Oder denkt bei uns an Gemeinde, wie gehen wir da um? Wenn man irgendwas sieht, was kaputt ist vielleicht, oder das ist ja nicht meins, geht mich nichts an, ist ja nicht direkt, gehört ja nicht direkt mir. Ich denke, es ist wichtig, wie verantwortungsvoll gehen wir auch mit dem Eigentum anderer um. Ein weiterer Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist die Findermoral. Wie ehrlich sind wir zum Beispiel, wenn wir einen 100-Euro-Schein finden würden? Würden wir ihn behalten oder aufs Fundbüro bringen? Oder wenn uns irrtümlich jemand 50 Euro aufs Konto überweisen wird, oder natürlich noch mehr, würden wir uns melden oder würden wir das Geld behalten? Nun, Gott gibt uns in seinem Wort ja ganz klare Anweisungen, wie wir uns in so einem Fall verhalten sollen. So lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 22, 1 bis 3 die Anweisung: Wenn du deines Bruders Rind oder Schaf irregehen siehst, so sollst du dich ihrer annehmen und sie wieder zu deinem Bruder führen. Wenn aber dein Bruder nicht nahe bei dir wohnt und du kennst ihn nicht, so sollst du sie in deinem Haus nehmen, dass sie bei dir bleiben, bis sie dein Bruder sucht, und sollst sie ihm dann wiedergeben. So sollst du tun mit seinem Esel, mit seinem Kleid und mit allem Verlorenen, das dein Bruder verliert und du findest. Du darfst dich ihm nicht entziehen. Wir sollen also alles Gefundene unbedingt wieder zurückgeben, sofern das natürlich möglich ist. Das wird nicht immer möglich sein, zum Beispiel dann, wenn sich der Eigentümer eben nicht mehr ermitteln lässt. Aber grundsätzlich haben wir die Pflicht, Gefundenes zurückzugeben und nicht für uns zu behalten. Aber seht ihr, das, was ich bisher genannt habe, das waren jetzt ja nur einige Beispiele, es gibt natürlich noch viel mehr, bezog sich jetzt alles auf Diebstahl gegenüber anderen Menschen. Obwohl das natürlich auch Sünde vor Gott ist. Aber es gibt ja auch noch den direkten Diebstahl an Gott, wo wir Gott direkt bestehlen. Und wisst ihr, wo das der Fall ist? Wo bestehlen wir Gott? Nun, dieser Diebstahl geschieht dort, wo wir ihm den Zehnten vorenthalten. So lesen wir im Buch Maleachi Kapitel 3, 8 bis 10 folgendes: Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin. Ihr, die ganze Nation, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Nun stellt sich natürlich die Frage, gilt in dieser Zehnte auch in neutestamentlicher Zeit oder galt das nur für das alte Israel? Nun, darüber gibt es ja grundsätzlich mal verschiedene Ansichten. Und ich denke, das würde hier jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass der Zehnte auch im Neuen Testament immer noch in Kraft ist, auch wenn er namentlich nirgends erwähnt wird. Auf jeden Fall, was aber, denke ich, gilt, ist dieses grundsätzliche Prinzip, dass wir Gott einen Teil von dem, was er uns schenkt, wiedergeben sollten. Und so heißt es ja in Sprüche 39, Vers 10, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelter. Geben ist eben ein Segen. Und das macht die Bibel immer wieder deutlich. Und deshalb sollten auch wir bereit sein, einen bestimmten Betrag, ich denke mal mindestens den Zehnten, Gott zur Verfügung zu stellen, damit wir Gott nicht bestehlen. Denn seht ihr, darauf liegt kein Segen. Wer das tut, spart an der falschen Stelle. Denkt ihr mal an Paulus und sein Wort aus 2. Korinther 9, Vers 6, wo er ja sagt, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wir können auch sagen, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Ist ja logisch, wenn der Bauer nur wieder mal Eimer kommt und sagt und wirft es aufs Feld, da wird nicht viel Ernte im Herbst da sein. Die Ernte steht im Verhältnis zu dem, was er im Frühjahr gesät hat. Und wer segensreich sät, man könnte auch sagen, wer viel sät, wird auch segensreich ernten. Das steht im Verhältnis. Wir können also das Fazit ziehen, dass wir nicht nach fremdem Gut trachten sollen, sondern im Gegenteil alles tun sollen, damit dem anderen sein Besitz erhalten bleibt. Doch eine Frage müssen wir jetzt zum Schluss, denke ich, noch klären. Nämlich, wie sollten wir uns eigentlich verhalten, wenn wir gestohlen haben? Nun, die Antwort der Bibel ist eindeutig. Wir sollen nämlich auf jeden Fall das Gestohlene erstatten. Und besonders schön können wir das ja bei Zachäus beobachten. Als er zum Glauben kam, war er bereit, alles unrechtmäßig Erworbene vierfach zu erstatten. Das ist natürlich nicht einfach. Auch nicht immer möglich. Aber wo Gott uns Dinge aufzeigt, gilt es, das in Ordnung zu bringen. Ich zum Beispiel musste auch einige Dinge klären, als ich zum Glauben gekommen bin. Weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Weil ich genau wusste, ich habe da als Ungläubiger habe ich auch einige Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und seht ihr, das wieder gut zu machen oder zum anderen hinzugehen, das ist alles andere als ein Spaziergang. Wenn du vielleicht zum Onkel oder zur Oma gehen musst und sagen musst, du hast da mal was rausgenommen und so weiter. Oder musst du jemanden gehen und sagen, du hast Brötchen damals rausgeklaut aus dem Korb und hast ja nicht bezahlt. Und ich habe mich auch dagegen gesträubt und gewehrt und alle möglichen Ausreden gesucht. Aber ich habe gewusst, ich muss es tun. Es genügt in dem Fall nicht, die Sache nur mit Gott in Ordnung zu bringen, indem ich es als Sünde bekenne. Nein, es muss eben auch vom Menschen in Ordnung gebracht werden. Daran führt kein Weg vorbei. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch Dinge zu klären gibt. Aber wenn Gott dir Dinge zeigt, zögere sie nicht vor Gott und Menschen in Ordnung zu bringen. Gott wird diesen Schritt segnen. Denn wie sagte Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn wir dann frei sind, seht ihr, dann sollten wir uns stets das Wort des Paulus aus Epheser 4, 28 in Erinnerung rufen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Seht ihr wieder, geben ist seliger als nehmen. Und, ein ganz wichtiges Wort für uns alle zum Schluss, seien wir zufrieden mit dem, was wir haben. Ganz nach dem Wort aus Hebräer 13, Vers 5, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Begnügen wir uns mit dem, was vorhanden ist. Nehmen wir doch das mit und handeln wir danach. Gerade in einer Zeit, wo ja der Diebstahl immer mehr bagatellisiert und fast schon zum Volkssport erklärt wird. Aber wie sagte schon Salomo in Sprüche 29, Vers 16, und damit möchte ich jetzt schließen. Ich denke, ein wichtiger Vers, gerade auch in unserer Zeit. Wenn die Gottlosen zahlreich werden, werden zahlreich die Verbrechen. Aber die Gerechten werden ihrem Sturz zusehen. Amen.